10, 12, 15 Jahre ist es her, dass wir mal hier waren. Also insofern sind wir keine ganz Unbekannten, aber trotzdem ist es doch schon sehr lange her, nicht? Wir freuen uns aber, dass wir heute Morgen hier sein können. Wir hatten letztes Jahr bei unserer Deutschlandreise beschlossen, also jetzt wird es höchste Zeit, dass wir unsere Freunde im Norden wieder mal besuchen. Die letzten paar Jahre waren wir im Wesentlichen im Süden. Und da dachten wir, nee, also das muss ich jetzt mal ändern. Und deshalb sind wir dieses Jahr im Wesentlichen im Norden. Wir waren schon in Hildesheim, bei Martin und Irene Reinhardt in Wunsdorf, bei den Geschwistern in Bremen und heute hier. Und wir freuen uns, dass wir da sozusagen wieder auch den persönlichen Kontakt aufnehmen können. Es war uns schon klar, dass in der Ferienzeit so manche vielleicht nicht da sein werden. Das geht halt leider nicht anders. Dass wir um diese Jahreszeit hier sind, hat für uns einen ganz besonderen Grund. Unsere älteste Enkelin, die wird jetzt gerade eingeschult. Und da hatten wir gedacht, das wäre vielleicht ein guter Grund, unsere Deutschlandreise eben jetzt zu machen. Es gäbe so viele Themen, mit denen wir uns heute Morgen beschäftigen können. Selbst wenn man Menschen viele Jahre nicht gesehen hat, wenn man Christen wieder trifft, dann gibt es so viel, was man sich erzählen kann, was man austauschen kann. Eine Schwester sprach vorhin hier von der Freude, unsere Stärke im Herrn. Sie saß irgendwo hinter mir, irgendjemand hat es gesagt, darüber könnten wir jetzt den Rest des Tages uns unterhalten. Das ist mir besonders aufgefallen, weil ich vor 3 Jahren, als wir in Deutschland waren, habe ich mir endlich wieder mal eine neue deutsche Bibel gekauft, weil meine alte, die war also nun wirklich schon sehr alt. Ich brauche sie ja nicht mehr oft, die deutsche Bibel, aber ich dachte, jetzt muss ich doch mal wieder eine etwas neuere Übersetzung kriegen und hatte mich dann die nächsten paar Monate, hatte mir Zeit genommen, in dieser Bibel alles zu unterstreichen, was mit Freude zu tun hat. Freude, Freude, Freude. Wie die meisten von uns, so, wir haben so unsere Systeme, was wir in unseren Bibeln anstreichen, was uns so wichtig ist. Und da hatte ich mal gedacht, also setz dich mal hin und schau mal, was Gott über die Freude sagt. Also da ist wesentlich mehr über die Freude in Gottes Wort die Rede, als über so die Themen, die uns manchmal so wichtig sind, so bestimmte theologische Lehren und sowas. Vom Alten Testament ganz bis zum Schluss in der Offenbarung. Wir sangen gerade von dem Licht, was das Dunkel erhellen kann. Eine tolle Predigt. Habt ihr mal probiert, das Licht mit Dunkelheit zu vertreiben? Es geht nicht. Aber wenn ein Raum stockdunkel ist und selbst die kleinste Kerze noch viel kleiner als die, wird's hell. Ja, da ist eine wichtige biblische Grundwahrheit da in einem alltäglichen Gleichnis, da könnten wir uns auch den ganzen Tag mit beschäftigen. Aber keine Angst, ich werde nicht bis Mitternacht predigen, wie der Paulus. Aber trotzdem, wenn wir uns nach langer Zeit wieder treffen, was bewegt uns so? Was ist in unseren Gedanken? Womit beschäftigen wir uns? Und wir leben im afrikanischen Busch recht friedlich, weil wir kein Fernsehen und kein Radio haben. Das heißt, wir kriegen Nachrichten fast nie mit. Und wenn ihr das mal bedenkt, die meisten Nachrichten, die ihr so kriegt über CNN oder ARD oder was immer, sind schlechte Nachrichten. Und deswegen leben wir ja ohne diese was ist denn jetzt wieder los in der Welt? Aber trotzdem, auf dem Weg hierher, die letzten 3 Wochen, dachte ich, was kann ich mit unseren Hamburgern Geschwistern am Sonntagmorgen teilen? Hamburg ist in den letzten paar Wochen mehrmals in den Schlagzeilen der Weltpresse gewesen. Ja, da kommen die Mächtigen der Welt zusammen, um angeblich die Menschheit etwas vorwärts zu bringen. Und das Wesentliche, was übrig bleibt, ist eine unbeschreibliche Gewalt- und Vernichtungssucht. Und man wundert sich, haben die, die da zusammengekommen sind, haben die wirklich etwas bewegt? Haben die wirklich etwas vorangebracht? Auch aus der Ferne gesehen kommt es uns so vor, dass sicherlich ein Thema in Europa, in Deutschland, die Unsicherheit, die zunehmende Unsicherheit ist. Es geht uns ja eigentlich ganz gut, der Wirtschaft geht es auch einigermaßen gut, aber trotzdem, da ist ein Element, wo wir denken, was soll denn das jetzt? Und jetzt auch noch vor 2 Tagen, das haben wir dann in Autoradio mitgekriegt, als wir von Hannover nach Bremen gefahren sind, da irgend so ein Verrückter hier irgendwo in Hamburg, der einfach mit einem Messer auf Menschen einsticht. Gestern Nachmittag hatten wir einen wunderschönen Nachmittag und wir sind darauf gegangen auf die Plattform der, wie nennt ihr das? Elfi. Wunderschön. Aber als wir da unten standen, da waren Tausende von Leuten und da musste ich doch kurz mal denken, was passiert jetzt, wenn da irgendeiner sich in die Luft jagt und so viele Leute mitreißt? Wir können diese Gedanken nicht ganz ausschalten. Auch als Christen bewegt uns das. Und da ist mir vor einiger Zeit, als ich mal nachdachte über die Unsicherheiten in dieser Welt, ist mir eine Schriftstelle eingefallen oder da habe ich gerade gelesen und dann dachte ich mir, was hat diese Schriftstelle mit unserem unsicheren Leben in dem 21. Jahrhundert zu tun? Deswegen will ich euch das erst vorlesen. Matthäus Evangelium, 1. Kapitel. Dies ist ein Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, einem Nachkommen des Königs David und Abrahams. Abraham war der Vater von Isaak, Isaak war der Vater von Jakob, Jakob war der Vater von Juda und seinen Brüdern. Juda war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hesron, Hesron war der Vater von Ram, Ram war der Vater von Abinadab, Abinadab war der Vater von Nachschon, Nachschon war der Vater von Salmon, Salmon war der Vater von Boas, seine Mutter war Rahab. Boas war der Vater von Obed, seine Mutter war Ruth. Obed war der Vater von Isai, Isai war der Vater von König David. David war der Vater von König Salomon, seine Mutter war die Frau von Uriah. Solomon war der Vater von Rehoboam, Rehoboam war der Vater von Abijah, Abijah war der Vater von Asa, Asa war der Vater von Jehoshaphat, Jehoshaphat war der Vater von Joram, Joram war der Vater von Uzziah, Uzziah war der Vater von Jotham, Jotham war der Vater von Ahas, Ahas war der Vater von Hiskia, Hiskia war der Vater von Manasse, Manasse war der Vater von Amon, Amon war der Vater von Josia, Josia der Vater von Joachim und seinen Brüdern, die in der Zeit des babylonischen Exils geboren wurden. Nach dem babylonischen Exil, Joachim war der Vater von Shealtiel, Shealtiel war der Vater von Zerubabel, Zerubabel war der Vater von Abihud, Abihud war der Vater von Eliakim, Eliakim war der Vater von Asor, Asor war der Vater von Zadok, Zadok war der Vater von Achim, Achim war der Vater von Eliud. Eliud war der Vater von Eliasser, Eliasser war der Vater von Matan, Matan war der Vater von Jakob, Jakob war der Vater von Josef, dem Ehemann Marias. Maria war die Mutter von Jesus, der Christus, Messias genannt wird. Was soll das mit uns im 21. Jahrhundert zu tun haben? Erstens mal hätte der Matthäus einen Verleger, einen Lektor erst befragt, der hätte gesagt, also so kannst du kein Buch anfangen, das ist völlig unmöglich. Und ich habe das, wie sicherlich viele Christen im Laufe meines Lebens, oft gelesen und dachte, naja, der Matthäus versucht da zu beschreiben, weil er im Wesentlichen für die Juden geschrieben hat, dass Jesus wirklich ein Nachkomme von Abraham und David ist. Aber dann fiel mir auf, dass vielleicht ist da ja noch ein anderer Grund. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, den Matthäus wirklich danach zu fragen. Vielleicht wusste er das ja auch selber nicht. Aber mir fiel da ein, Vielleicht hat er das geschrieben, um uns auch heute zu zeigen, dass Gott in jeder Generation da ist. Wenn wir zurückgehen in das Buch Genesis, 1. Mose, 12. Kapitel, kennen wir alle. Gott versprach Abraham. Da kommt das alles her. Gott sprach zu Abraham, ich will dich segnen, ich will das und das und das tun. Und dann geschah 25 Jahre nichts. Besonders wir Deutschen haben auf keinen Fall 25 Jahre Zeit, auf irgendetwas zu warten. Vor 3 Tagen haben uns Martin und Irene Reinhardt da nach Steinhude mitgenommen. Da gab es auf so einer Freilichtbühne eine Oper. Und wir haben gesagt, ja, wenn wir mal wieder in die Oper gehen können, das wäre richtig super. Da wurde um 7 Uhr aufgemacht und da standen einige Leute schon an der Tür. Und da gab es welche, die gesagt haben, also jetzt ist es 7, jetzt könnten die aufmachen. Andere sagten, nee, es ist 2 Minuten vor 7. Andere sagten, nee, es ist schon 3 Minuten nach 7. Und da ist uns wieder mal aufgefallen, ist doch eigentlich völlig egal, ob es 2 Minuten vor oder... Aber Abraham wartete 25 Jahre auf den ersten Teil der Verheißung Gottes. Leider steht da nichts davon im 1. Buch Mose, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er sich manchmal gedacht hat, na, ob Gott das wirklich ernst gemeint hat. Wir schauen auf Abraham als den Vater aller Glaubenden. Ist ja auch sicher richtig. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er sich manchmal gedacht hat, Gott, wo bleibst du? Und wenn wir uns dann diese Liste hier angucken, da waren ja also sowas von schrägen Typen und brutalen Leuten da drin. Und dann auch noch Ausländer, von denen Gott gesagt hat, mit denen solltet ihr eigentlich nichts zu tun haben. Und nicht nur Ausländer, sondern auch noch ausländische Frauen. Dann waren da Könige, die so brutal waren, dass sie ihre eigenen Kinder geschlachtet haben als Opfer für irgendwelche Götzen. Dann war da David und Bathseba, die sehr gut in die wüsteste Fernsehserie passen würde heutzutage. Sex und Mord und unglaublich. Und jetzt sagt uns der Matthäus, durch all diese Zeit war Gott anwesend. Und jetzt hat er den Messias in die Welt gebracht. Keiner dieser Leute, die da irgendwie direkt oder indirekt beteiligt waren an diesem Heilsplan Gottes, wie wir das gerne nennen, konnte Gottes Plan entgleisen lassen. Nicht mal die übelsten dieser Könige. Gott war da in jeder Generation und hat mit diesen Menschen gearbeitet. Es war nicht so, dass Gott dann irgendwann mal gesagt hat, ach ja, ich habe dem Abraham ja mal was versprochen, vielleicht sollte ich das jetzt mal wahr machen. Und dann hat der Paulus das so beschrieben, als ob das gerade zur rechten Zeit geschehen war. Gott war die ganze Zeit anwesend, in jeder Generation war er da. Und wenn wir uns heute umschauen, tja, da denken wir auch manchmal, also das Übel nimmt dermaßen überhand, wo ist denn da Gott? Nicht nur die Brutalität, wenn wir denken so an den Verfall der Moral, die zunehmende Verfolgung von Christen überall in der Welt und das wird auch in Deutschland hier geschehen. Die Christen werden schon, wie nennt man das hier, gemobbt und das wird schlimmer werden in der Zukunft. Wo ist Gott in alledem? Und vielleicht sagen wir, naja, das ist alles so ein bisschen so groß und theoretisch so weit weg. Schließlich hat Abraham vor 4000 Jahren gelebt. Ich meine, was hat das mit mir zu tun? Aber dann ist die Frage, was tue ich, mit den schlechten Nachrichten, die in meinem Leben auftauchen. Heute Morgen haben wir von einer Schwester gehört, ihr Schwager wurde mit Krebs diagnostiziert. Das ist für die meisten von uns so ziemlich das Schlimmste, was wir uns vorstellen können. Vielleicht hast du deinen Job verloren und hast Schwierigkeiten, einen neuen zu finden. Vielleicht ist deine Familie am Zerbrechen. Und auch wenn du dir viel Mühe gibst, kannst du das scheinbar nicht zusammenhalten. Vielleicht sind Freunde, die dir nahe standen und auf die du dich verlassen hast, auf einmal nicht mehr da, weil sie dir den Rücken gekehrt haben. Was ist dann? Wo ist Gott dann? Und ich glaube, Jesus wusste das schon. Und deswegen hat er zu seinen Jüngern das gesagt, was Marion vorhin vorgelesen hat. In dieser Welt habt ihr Angst. Und ich glaube, wir können das alle unterschreiben. Ja. Manchmal haben wir zwar auch gute Tage, manchmal haben wir vielleicht Tage, die so schön sind, wo wir denken, ach, so könnte es immer bleiben. Aber allzu oft sehen wir eben auch die Schattenseiten, sehr dunkle Seiten in unserem Leben und manchmal sind wir vielleicht auch am Verzweifeln. Und deswegen sagt Jesus zu seinen Jüngern, stimmt, wenn ihr euch umschaut, in dieser Welt habt ihr Angst. Und nicht sehr viel später, wir wissen nicht genau, wann er ihnen das gesagt hat, da, aber einen Tag oder zwei später, hatten sie so viel Angst, dass das Einzige, was sie zustande gebracht haben, aufzustehen, um die Tür zuzusperren, weil sie Angst hatten vor der Verfolgung. Jesus weiß das, weil er das ja selber auch erlebt hat. Wenn wir uns die Angst überlegen, die er im Garten hatte. Und deswegen sagt er zu seinen Jüngern, denkt daran, was ich euch jetzt sage. In dieser Welt braucht ihr keine Angst zu haben. Ich glaube, wenn man den Statistiken glauben kann, die Deutschen und die Schweizer sind, glaube ich, die Weltmeister in Versicherungen. Ja, für was haben wir denn eine Versicherung? Dafür und dafür und dafür. Autoversicherung, naja, das kann man ja noch nachvollziehen, aber wir versichern dann die Versicherung. Warum? Weil wir uns irgendwie schützen wollen. Weil es da Dinge gibt in unserem Leben, wenn die eintreten würden, da, was machen wir denn jetzt? Und das ist, glaube ich, symptomatisch für ja, unser Leben. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich weiß das, deshalb konzentriert euch auf mich. Und dann sagt er da in dem 27. Vers, den die Marion auch vorgelesen hat, etwas, was ja sowas von aktuell im 21. Jahrhundert ist. Seit Jahren haben wir Konferenzen und Konferenzen und Konferenzen, um irgendwo in der Welt ein Blutbad zu beenden und einen Bürgerkrieg zu beenden oder sonst was. Und wir nennen das Friedenskonferenz. Und ich glaube, das 20. Jahrhundert war das blutigste in der Menschheitsgeschichte. Wir haben es einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Und Jesus sagt hier, ich gebe euch einen Frieden, einen Frieden, den ihr eben in der Welt nicht finden werdet. Und ich glaube, manchmal in der Hektik des Alltags können wir das allzu leicht vergessen. Dass wenn es überhaupt Menschen gibt in dieser Welt, die eine große Zukunft haben, dann sind wir es, die Kinder Gottes. ob die Großen nun irgendeinen Friedensvertrag unterschreiben oder nicht, spielt keine Rolle. Ob nochmal ein Attentäter zuschlägt und die meisten Menschen dann entsetzt sind, wir brauchen eigentlich nicht entsetzt zu sein, denn Jesus hat uns schon gesagt, dass es in dieser Welt, wenn überhaupt, schlechter werden wird. Aber wir haben etwas, wo wir uns dran festhalten können, was weit über das Tagesgeschehen hinausgeht. Meinen Frieden lasse ich euch nicht so, wie die Welt Frieden gibt. Was für eine super Verheißung. Tja, und das ist der große Unterschied in unserem Leben. Wir persönlich werden immer noch manchmal gefragt, na, wie geht es euch denn da unten? Wie sicher ist denn das? Wie ist denn die Gesundheitsfürsorge? Und habt ihr da keine Angst? Nö, wir haben keine Angst. Im Augenblick haben wir zwar eine Regierung, wo wir sagen würden, naja, wo läuft das denn hin? Aber das braucht uns ja eigentlich nicht zu beängstigen. Was wirklich unser Leben hält, ist nicht von der jeweiligen Regierung oder Politik abhängig, ist auch nicht von den Verrückten der Welt abhängig, die versuchen, andere in die Luft zu jagen. Unser Frieden, unsere Sicherheit ist in Christus. Und deshalb ist es sicherlich gut, wenn wir uns jeden Tag immer wieder darauf besinnen, was ist die gute Nachricht für uns. Ich weiß nicht, wie ihr es mit den Nachrichten haltet, aber bei unseren Reisen durch Deutschland treffen wir doch immer wieder viele Leute, die also täglich mehr als einmal die Nachrichten anschauen oder anhören oder was immer. Kann ich euch einen Vorschlag machen? Diese Woche keine Nachrichten anschauen, keine Nachrichten anhören. Stattdessen nehmt euch Zeit, die ersten 10 Verse von 1. Mose 12 zu lesen. Danach die ersten 15 Verse von Matthäus 1 zu lesen. Danach Johannes 14 zu lesen. Das sind die wirklich wichtigen Nachrichten in der Welt. Und vor allen Dingen sind das richtig gute Nachrichten für jeden von uns. Lasst uns zusammen beten. Vater, du bist so ein großer und wunderbarer Gott. Wir vergessen das allzu oft. Wir sind so bombardiert mit all dem Schlechten, was in dieser Welt passiert. Und da passiert es uns einfach allzu oft, dass wir vergessen, was du uns in Abraham schon und dann noch viel realer in Christus verheißen hast. Das ewige Leben mit dir, die ewige Herrlichkeit mit dir. Das ist die wirkliche Zukunft. Ob nun jemand aus der EU austritt oder nicht, spielt keine Rolle. Ob es noch mehr Verrückte gibt in dieser Welt, die Unfrieden stiften, ist für unsere Zukunft unerheblich. Und daran wollen wir auch diese Woche festhalten, Vater. Vergib uns, dass wir das allzu oft vergessen. Lass uns einfach sehen, was du für uns in Christus bereitet hast. Das ist so groß und wunderbar, es übersteigt alles, was wir in unseren kühnsten Träumen erfahren könnten. Was du machst für uns in der Zukunft, ist noch viel größer. Und dafür wollen wir dich ehren. Deshalb beten wir dich an, Vater. Amen.